Oh, wir schätzen jedes Tier, schätzen Steier, Hinterzieher, schätzen Volksdemokratien, schätzen, schätzen Kompanien. Jeden Tag sind wir beim Schätzen frisch dabei. Schätzen auch die Polizei.
Soweit Georg Kreisler zum Thema. Und nach der Frage, wer also nun endlich die Polizei schützt, wollen wir doch wieder zurückkehren zu der Frage, ob es nicht auch manchmal notwendig ist, vor der Polizei geschützt zu werden. Ein Zivilpolizist schoss vergangene Woche auf einen Geflüchteten in Hamburg und verletzte ihn schwer. Die Polizei spricht von Notwehr, doch andere bezweifeln das. Jene kam Mittwoch in Hamburg zu einer Protestkundgebung zusammen und wir hören einen Auszug aus der Berichterstattung des Freien Senderkombinats Hamburg direkt von der Demonstration. Während der Zwischenkundgebung am Ort des Geschehens St. Georg schildert Werner vom Freien Senderkombinat die schweren Verletzungen des Opfers und die Begleitumstände, unter denen das Opfer derzeit behandelt wird.
Der Mensch ist sehr viel schwerer verletzt, als wie berichtet worden ist. Der hat nach einer Information, die ich erhalten habe, einen Schuss in eine Niere bekommen und einen weiteren Schuss in die Hüfte. Der Mensch hat nicht die Erlaubnis, Besuch zu empfangen. Seine Freunde und Freundinnen dürfen ihn nicht besuchen. Es gibt keinen Kontakt. Und die Schüsse sind mindestens mit dem dritten Schuss aus sicherer Entfernung auf den schon Verletzten abgegeben worden, laut dieser Schilderung, und im Abstand von einigen Sekunden auch erfolgt, was eine Ewigkeit ist in einer solchen Situation.
Soweit erstmal Werner vom FSK zu dem Opfer, das letzte Woche in Hamburg von einem Zivilpolizisten mit mehreren Schüssen schwer verletzt worden ist. Im Folgenden fasst nun ein Aktivist die konkrete Situation der letzten Woche zusammen. Er hat mit mehreren Augenzeugen gesprochen.
Es gibt mehrere Augenzeugen, die übereinstimmend berichten, dass es keine Notwehrsituation aus ihrer Sicht gewesen ist. Dass immer ein sicherer Abstand von mehr als einer Armlänge zwischen den Zivilpolizeibeamten und den Menschen war und dass dieser sich auch nicht offensiv auf ihn zubewegt hat. Dann gibt es auch übereinstimmend den Bericht, dass es Sequenzen von Schüssen gab. Erst zwei Schüsse, einen vorbei und einen wohl ins Bein, und dann hat der Polizist sich noch einmal weiter weg bewegt und wohl noch ein drittes Mal geschossen und in die Bauchgegend. Also das ist das, was die Augenzeugen übereinstimmend berichten, auch unabhängig voneinander. Soweit kann man das dazu sagen. Und dann gibt es ja ein Video, was ins Internet gestellt worden ist, auf YouTube. Das ist 5 Minuten 20 Sekunden lang. Und da sieht man den Zivilpolizisten, der geschossen hat, zuerst in der ersten Sequenz, wie er seine Waffe in seinen Halfter tut. Normalerweise ist die Spurensicherung, da sind auch schon andere Zivilpolizisten und auch in Uniform anwesend, müsste einer von denen ihm die Waffe abnehmen und die sichern. Dann sieht man, wie ein Zivilpolizist etwas aufhebt vom Boden direkt neben dem Schussopfer und in seine eigene Tasche steckt. Auch das ist keine richtige Spurensicherung. Und derjenige, der geschossen hat, steht auch noch mehrere Minuten vor dem Schussopfer und telefoniert. Und dann ist es so, dass dieses Video dauert 5 Minuten 20 Sekunden. Das Schussopfer, also der Obang AA heißt er, also Obang ist der Vorname, liegt auf dem Gehsteig und ist sichtlich ganz schwer verletzt, hat auch eine richtig blutende Wunde, wo man das Blut auch sieht. Selbst aus dem Video ist vielleicht von 10, 15 Meter Entfernung gemacht. Selbst da sieht man das. Und er bewegt sich nur ganz schwach. Also ist jedem eigentlich klar, dass man sofort erste Hilfe wohl leisten müsste. Und insbesondere Polizisten müssen ja eine Ausbildung haben. Jeder Schuss kann tödlich sein. Also ich habe mit einem Schießexperten auch gesprochen, der hat das gesagt, jeder Schuss kann tödlich sein. Wenn die Gefahrensituation vorbei ist, muss eben sofort die Ambulanz, der Krankenwagen, die Erstversorgung da sein, weil je mehr Blut verloren wird, umso gefährlicher wird das. Also da ist schon einiges passiert, was sehr, sehr fragwürdig ist und was sofort aufgeklärt werden muss. Und ich finde auch, man muss das Ganze einordnen in den Gesamtzusammenhang. In St. Pauli finden gerade in den letzten Wochen wieder viel aggressivere Kontrollen statt, wo insbesondere auch Zivilpolizisten schon dokumentiert mindestens zwei, aber wahrscheinlich eher noch mehr Menschen zusammengeschlagen haben bei rassistischen Kontrollen. Also dieses Racial Profiling verstößt gegen die Verfassung, und das ist in dieser Stimmung ist das jetzt eben, hat das stattgefunden. Man muss auch sagen, die Rechtsentwicklung der starken rechter Kräfte bringt vielleicht auch nochmal sowas hoch. Und da muss man eben sagen, es stellt sich die Frage, was ist das? Ist das lebensgefährliches Fehlverhalten oder eine Tat im Rahmen des Racial Profiling. Das muss auf jeden Fall aufgeklärt werden und da sind jetzt sozusagen die Behörden einfach gefragt und die Politik ist auch gefragt und eigentlich ist jeder Mensch gefragt zu sagen, so darf es nicht weitergehen, weil wir sollten solidarisch und respektvoll zusammenleben.
Soweit ein Aktivist, der mit mehreren Augenzeugen gesprochen hat. Mittwoch vergangener Woche wurde in Hamburg ein Mensch aus Ghana durch einen Polizisten angeschossen und schwer verletzt. Auf der Kundgebung in Hamburg wurde von einem lebensgefährlichen Fehlverhalten der Polizei und von einem rassistisch motivierten Hinrichtungsversuch gesprochen.
Radio Korax.
Das ist der Sender, den Sie hören. Wir gehen noch mal kurz ins Musikalische, um uns dann aber noch weiter damit zu beschäftigen.
Die Uniform ist kein Schutzschild mehr, sondern eine Zielscheibe.
Jetzt hier an der Mauer steht zum Beispiel, ihr wurdet Bullen, weil ihr zu feige seid, Verbrecher zu werden.
Und wir wollen beim Thema bleiben, ein bisschen allgemeiner werden und uns ein bisschen wegbewegen von den ganz konkreten Vorfällen am vergangenen Mittwoch in Hamburg, wo dort ein Mensch aus Ghana durch einen Polizisten angeschossen wurde, und wollen ein bisschen allgemeiner schauen auf Racial Profiling. Racial Profiling, also rassistische Polizeikontrollen aufgrund der Hautfarbe. Darauf gibt es immer wieder Hinweise. Oft merkt man, wie an Bahnhöfen oder in Zügen, meist Menschen mit dunklerer Hautfarbe von der Polizei kontrolliert werden. Und zu dieser diskriminierenden Praxis hat es bereits mehrere Prozesse gegeben und auch Urteile dagegen. Das Verwaltungsgericht Dresden hat nun ein weiteres Urteil gegen die Bundespolizei gefällt. Es ging dabei um eine Kontrolle, die wohl ausschließlich wegen der Hautfarbe des Betroffenen geschah. Dabei sind gleichzeitig Zeugenabsprachen innerhalb der Bundespolizei aufgeflogen. Über dieses Urteil hören wir jetzt Sven Adam. Sven Adam ist Anwalt des Betroffenen, der auch schon bei vergangenen Prozessen gegen rassistische Polizeikontrollen kämpfte.
Mein Mandant ist als Gerichtsdolmetscher tätig und ist im Jahr 2014 von seinem Wohnort zu einem Gerichtstermin nach Erfurt beordert worden, um dort halt zu dolmetschen, und ist mit dem Zug angereist und direkt nach dem Dolmetschertermin auch wieder abgereist und ist dann während der Abreise am Bahnhof von Erfurt von zwei Bundespolizeibeamten kontrolliert worden und nach seinem Dafürhalten und auch nach seiner Wahrnehmung einzig aufgrund seiner Hautfarbe. Er ist auch der Einzige gewesen, der kontrolliert worden ist auf diesem Bahnsteig, weswegen das für ihn auch nahe lag, obwohl tatsächlich die Beamten nach seiner Wahrnehmung mindestens eine Viertelstunde auch mit auf den Bahnsteig zugebracht haben und niemanden anders kontrolliert haben außer ihn. Es ist so gewesen, dass die Polizeibeamten eingeräumt haben, dass sie hinsichtlich ihrer Berichte, die sie geschrieben haben, die jeweils anderen Berichte der kontrollierenden Beamten kannten, also dass sie sozusagen die Möglichkeit hatten, voneinander abzuschreiben. Das war schon mal Problem Nummer eins, was natürlich Auswirkungen auf die Frage der Glaubwürdigkeit hat und inwieweit da wirklich eigenes Erinnerungsvermögen dann noch dargestellt wird. Dann die andere Problematik war, dass es wohl anscheinend mehrere Stellungnahmen in dem Verfahren gegeben hat durch diese kontrollierenden Polizeibeamten, die alle nicht zur Akte gereicht worden waren. Also diverse Stellungnahmen kannten weder das Gericht noch wir als Kläger, obwohl wir Akteneinsicht beantragt hatten. Das hat dann auch zu so ein paar Unstimmigkeiten geführt während der Beweisaufnahme von dem Verwaltungsgericht Dresden. Aber dann am Ende entscheidend sozusagen war, dass einer von den Beamten sogar dann noch zusätzlich eingeräumt hat, dass er im Zuge der Vorbereitung auf dieses Verfahren von einem Justiziar der Bundespolizeidirektion Pirna, die für dieses Verfahren zuständig ist, auf diesen Prozess vorbereitet worden ist und dafür auch von Bayreuth nach Pirna reisen musste, um dann mit dem anderen Beamten sozusagen halt in einem dreiviertelstündigen Gespräch die Beweisaufnahme konkret zu erörtern. Und da war es dann auch dem Gericht zu blöd Und dann haben die gesagt, ja Moment mal, also wenn man solche Treffen da veranstaltet, ist nicht mehr ausgeschlossen, dass da zu Absprachen kommt, und dann hat so eine Aussage auch keinen Beweiswert mehr. Dieses Prozessverhalten jetzt der Bundespolizeidirektion beziehungsweise dieser konkreten Beamten ist ja jetzt nicht unbedingt ein Prozessverhalten, was jetzt notwendigerweise mit rassistischen Polizeikontrollen zu tun hat, sondern das ist ein Prozessverhalten, was in jedem anderen gefahrenabwehrrechtlichen Prozess passieren kann, wo Polizeibeamte möglicherweise eine Rolle spielen und wo es dann mitunter auf eine Aussage gegen Aussagesituation hinausläuft und ja sehr häufig dann den Polizeibeamten geglaubt wird von Seiten der Gerichte, weil sie ja quasi aufgrund ihres Berufs schon einen gewissen Vertrauensvorschuss erhalten. Und das ist jetzt natürlich so ein Stück weit in Frage gestellt durch ein solches Prozessverhalten, wo man halt jetzt gemerkt hat, okay, die Bundespolizeidirektion, die scheint diese Verfahren sehr ernst zu nehmen, diese Racial Profiling-Verfahren, und scheint alles daran zu setzen, um dieses Verfahren irgendwie zu gewinnen. Und da scheint es zumindest so zu sein, als würde man sich dann sogar des Mittels bedienen, möglicherweise Zeugenaussagen abzusprechen. Also letztendlich ist es halt ein weiterer Tropfen, der den Stein aushöhlt. Also es ist ein weiteres kleines Glied in dem Kampf darum, diese Kontrollen namhaft zu machen und auch in der Öffentlichkeit immer weiter zu benennen. Also die werden sicherlich durch ein solches Urteil nicht aufhören. Aber was jetzt schon mal wichtig war in diesem konkreten Verfahren, ist sozusagen halt auch nochmal einen Zweifel zu streuen an dieser unumstößlichen Wahrheitspflicht der Bundespolizeibeamten vor Gericht. Also dass da immer die Wahrheit gesagt wird, das ist offensichtlich nicht so. Wir haben halt ein Gesetz in Deutschland, was solche Kontrollen ja sogar regelrecht erzwingt. Also wir haben den sogenannten Paragraphen 22 Absatz 1a des Bundespolizeigesetzes, der sozusagen die Leitfeder des Handelns von Bundespolizisten bei diesen Kontrollen bildet. Und da steht nun mal drin, dass die Beamten auf der Suche sein sollen nach illegal eingereisten Personen. Und natürlich sind in den Köpfen der Bundespolizeibeamten genauso wie in den Köpfen von der anderen Menschen auch mitunter rassistische Gedankenmuster veranlagt. Und wenn dann ein Mensch oder ein Bundespolizeibeamter denkt, naja, wer könnte denn wohl illegal eingereist sein, dann sucht er halt nicht den blonden, blauäugigen, weißen Menschen, sondern er sucht denjenigen, der in seinen Augen nicht deutsch aussieht. Da ist natürlich schon der rassistische Grundgedanke mit dabei. Da ist der Gedanke mit dabei, dass man sich nicht mit der jetzigen Situation auseinandergesetzt hat, dass halt Deutsch nicht gleich bedeutet weiß, blond und blauäugig, sondern wir einfach mit einer ganz anderen gesellschaftlichen Situation jetzt zurecht und auch im sehr guten Leben. Aber es ist in den Köpfen mit drin. Und solange diese Norm nicht abgeschafft wird und solange nicht gesamtgesellschaftlich einfach mal anerkannt wird, dass wir uns in einem Land befinden, was mit ihren alten rassistischen Gedankenmustern einfach nicht mehr begegnet werden kann, wird sich das auch bei Polizeibeamten nicht ändern.
Soweit der Anwalt Sven Adam, der vom Verwaltungsgericht Dresden ein Verfahren gegen die Bundespolizei gewonnen hat. Ein Verfahren, in dem es um Racial Profiling ging. Polizeigewalt ist alltägliche Praxis und Rechtsverstöße sind Normalität. Das behaupten nicht etwa wir. Nein, zu diesem Schluss kommt die Bundesarbeitsgemeinschaft Kritische Polizistinnen und Polizisten. Die BAG untersucht und kritisiert seit ihrer Gründung 1986 Fälle von polizeilichem Fehlverhalten und von Polizeigewalt. Die Kritik kommt dabei aus dem Polizeiapparat selbst und nicht von außen. Damit die kritischen Polizisten ihre Kritik aber auch nach außen tragen können, sollen sie eine neue Website erhalten. Das FICO-Magazin ruft aus dem Grund zum Spenden für einen Webauftritt der kritischen Polizisten und Polizistinnen auf. Über die Arbeit und die Positionen der kritischen Polizisten sprachen wir mit deren Sprecher Thomas Wippesaal. Er spricht über die Kritik an einer fehlenden Kennzeichnungspflicht, andere Probleme und die daraus resultierenden Forderungen.
Es gibt jetzt nur in wenigen, also in der Minderzahl der 16 Bundesländer, diese Kennzeichnungspflicht, dort teilweise auch noch eingeschränkt, nur für bestimmte Kräfte. In der Regel auch nur mit Ziffern folgen, was völlig absurd ist, weil auch Richter und Staatsanwälte treten mit ihren Klarnamen auf, sowohl in Gerichtsverhandlungen, während der Ermittlungsverfahren, bei Vernehmungen oder anderen Amtshandlungen, auch auf den Rollen, also in Gerichtssälen stehen die Namen der Richter und so. Die Polizeibeamten tragen ja immer vor, gerade die großen Polizeigewerkschaften, dass die Familie gefährdet werden könnte. Das ist so ein Beispiel für dieses Rumgegreine und dieses Selbstmitleid oder auch diese Wichtigtuerei aus den Reihen der Polizei. Das zweite große Instrument ist neben Kennzeichnungspflicht, womit viele, viele Straftaten, die durch Polizeibeamte jährlich begangen werden, aufgeklärt werden könnten, ist eben diese Ombudsstelle oder ein Polizeibeauftragter oder wie man das eben nennen mag, ähnlich wie die Datenschutzbeauftragten, worüber in kürzester Zeit erhebliche Veränderungen zum Positiven möglich wären. Das wissen wir aus anderen Ländern, wo so etwas eingeführt worden ist, wie in Kanada, Australien, auch Großbritannien. Wenn die Ombudsstellen, also als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, wenn sie sich von Polizeigewalt beeinflusst fühlen oder tatsächlich sind, aber auch als Ansprechstellen für Polizeibeamte wegen Missstände, die sie selbst melden wollen. Wer das jetzt macht, so wie der Hannoveraner Polizeipräsident nach den vielen Übergriffen am Hauptbahnhof in Hannover gesagt hat, er erwartet von jedem erwachsenen Polizeibeamten, dass er sowas meldet, dass er diese Courage aufbringt. Entweder redet er dummes Zeug oder er weiß nicht, wie es in der Polizei aussieht. Wer das tut, ist erledigt. Also es braucht solche neutralen Ansprechstellen, sowohl für Bürger als auch für Bürger in Uniform, sag ich mal, also für Polizeibeamte, aber auch in der Kripo, weil auch im Rahmen von Ermittlungsverfahren unglaubliche Verfälschungen stattfinden. Manipulation, Selektion, Druck. Wir wissen das ja durch große Kriminalfälle, wo auch in diesem Land eben jahrelang unschuldige Mitbürger in Gefängnisse gekommen sind. Und wenn diese Stellen, Polizeibeauftragte, Ombudsstellen, personell, rechtlich und sachlich professionell ausgestattet sind, dann würden wir ganz schnell eine Veränderung des Polizeiregimes auf den Straßen erleben. Weil im Moment ist es so, dass sich viele Polizisten aufführen, als wenn ihnen die Straße per se gehört. Ob nun bei Blaulichtfahrten oder sich dumm hinstellen, ohne dass es eine hoheitliche Maßnahme braucht, oder eben im sehr direkten Vorgehen gegen Bürger. Und also ich habe gerade wieder aus unserem Kreis der Rechtsanwälte, mit denen wir zusammenarbeiten, einen solchen Vorfall hier aus Hamburg, wo eine Bereitschaftspolizeieinheit einen anderen Rechtsanwalt bös verprügelt hat, auf ihm rumgetreten ist für nichts, für eine Nichtigkeit, für eine Anfrage, für eine einfache Frage. Und das vor den Augen seiner Ehefrau und eines 10-jährigen Kindes, das er hat. Und der ist auch lange am Überlegen gewesen, ob er überhaupt dagegen vorgeht, weil in der Regel dann das Gegenprogramm anläuft, dass dann plötzlich 6, 8 oder 10 Polizeibeamte gesehen haben, wie dieser Bürger, der von ihren Kollegen verprügelt worden ist, eine Widerstandshandlung gemacht hat, sie beleidigt hätte etc. Das, was viele gerade aus dem sozialkritischen Milieu ständig wieder erleben. Also das ist jetzt so ein Beispiel. Und dann natürlich der gesamte Bereich der Aus- und Fortbildung, der Rekrutierung des Personals. Also jetzt die 15.000 zusätzlichen Stellen, das bedeutet die Perpetuierung des Missstandes, den wir im Moment im Qualitätslevel in den bundesdeutschen Polizeien haben, gerade angesichts dessen, was an den sogenannten Fachhochschulen oder es sind ja nur noch Akademien. Es ist auch keine wissenschaftliche Ausbildung, sondern es ist eine gehobene Berufsschule, was dort für den gehobenen Dienst herangebildet wird. Diese ganzen Bereiche gehören angefasst und damit das Selbstverständnis in den Reihen geändert.
Soweit Thomas Wippesaal, er ist Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Kritische Polizisten und Polizistinnen.